Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, ich habe so ein Gefühl, dass heute mal wieder so eine richtig gute Folge wird. Ich habe richtig so ein gutes Gefühl. Und falls ihr euch fragt, warum, einer der Gründe ist, Shindy ist zurück. Wir haben 2 neue Songs bekommen. Ein neues Album wurde angekündigt und dann noch nicht mal das Album, womit man gerechnet hätte. Es gab versteckte Disses, die von Shindy verteilt wurden, und Shindy hat auch versteckte Disses kassiert. Overall gab es super viele versteckte Botschaften, die wir heute für euch entschlüsseln werden. Und damit noch nicht genug, denn auch Apache hat sich ebenfalls mit neuer Musik zurückgemeldet und ebenfalls mit einem neuen Album. 21 Gramm heißt es, und was dieser Titel bedeutet und wie der neue Sound so ist, das finden wir heute raus. Und damit nicht genug, denn heute sprechen wir endlich mal über Sahide. Auch sie hat neue Musik released, aber da ja auch einige von euch unseren Podcast hören, um nur neue Musik und neue Artists zu entdecken, erklären wir natürlich auch, wer sie ist, warum sie gerade so einen heftigen Hype hat, warum sie so erfolgreich ist und auch, was die Kontroversen rund um Sahide sind. Und zu guter Letzt noch ein etwas schwierigeres oder sensibleres Thema, und zwar geht es um Selam Ali, besser bekannt als Khalo Selam. Und wer Ratar schon lange verfolgt, der wird ihn auf jeden Fall an seiner Seite gesehen haben. Ich wusste ehrlicherweise auch lange nicht, irgendwie ist er sein Personenschützer oder Manager. Auf jeden Fall war er immer in seinem engeren Umfeld und wie ein Bro irgendwie dabei. Später dann nicht mehr ganz so viel. Und jetzt wurden Sprachnachrichten von Ratars Mutter geleakt, die Khalo Selam schwer belasten und auch den Anschein erwecken, als ob die Freundschaft schon lange nicht mehr so eng gewesen sei zwischen den beiden. Und zu diesen Vorwürfen hat sich Khalo Selam jetzt in einem umfangreichen Statement geäußert, und das schauen wir uns gleich zusammen an. Also, es gibt einiges, worüber wir sprechen müssen, und nach nur einem kurzen Spot geht's schon los. Let's go!
Werbung. Ja, jetzt ist ja draußen wieder wärmer geworden, und mit steigenden Temperaturen ist ja auch immer so, dass sich so ein bisschen verändert, was man isst, worauf man Lust hat zu trinken. Was ist denn so dein Frühlings-Sommergetränk?
Ich muss ehrlich zugeben, es gibt eine Effekt-Energy-Sorte, der ich irgendwie nie genug Aufmerksamkeit geschenkt habe und die ich jetzt zufälligerweise mal ausprobiert habe. Und zwar ist es Strawberry Apricot. Und ich war auf dem Weg nach Paris, ich war jetzt ein paar Tage da und habe mir den mitgenommen für den Flug und habe das dann kurz vorm Flughafen getrunken und eigentlich so nebenbei Dose aufgemacht, war so ein bisschen in diesem Stress, dieses so, ey, Flug geht gleich, einen Schluck genommen und war so, oh mein Gott, so mieseste Flashbacks an meine Kindheit bekommen, weil das schmeckt einfach wie dieses Wassereis, was es damals beim Kiosk gab mit dem roten Geschmack. Diesen Geschmack hat mir das so krass gegeben, dass ich so in diesem Alltagsstress so rausgezogen wurde auf einmal auf meine Kindheitserinnerung. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich so geil. Und da merkt man auch mal wieder, wie nice das ist, dass Effect Energy diese Variation an Geschmäckern hat, was da alles möglich ist. Weil es ist so ein außergewöhnlicher Geschmack, und das als Energy Drink zu haben, sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Checkt es gerne mal ab. Im 93 Shop könnt ihr euch einen kompletten Tray mit 24 Dosen von Strawberry Apricot bestellen. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast, und es fühlt sich für mich an wie eine Ewigkeit, seitdem wir zuletzt hier zusammensitzen, obwohl wir eigentlich auch nur 2 Wochen Pause hatten. Letzte Woche kam ja das Prinz-Pi-Interview raus, aber umso schöner, dass es jetzt wieder um alle aktuellen Deutschrap-News und vor allem in dieser Folge über sehr viel Musik geht, denn es gab echt einen heftigen Release-Friday, sodass es auch für uns ein bisschen schwer war, überhaupt auszuwählen, welche Songs wollen wir mit reinnehmen. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir wollen uns ein bisschen daran orientieren, was wurde denn drumherum angekündigt und was gibt's zu spekulieren. Und da ist natürlich klar, Shindy muss auf jeden Fall mit rein, der hat nämlich direkt 2 Songs released. Und zwar kam das Ganze, wie man es von Shindy kennt, auch ziemlich überraschend. Ich bin bei ihm in dem WhatsApp-Channel drin. Also er hat da so eine Gruppe, wo seine ganzen Fans eben folgen können. Und hatte dann erst einen Newsletter angekündigt. Und ich glaube, die Newsletter-Abonnenten haben es nochmal früher erfahren. Und dann gab es plötzlich die Möglichkeit, über den Newsletter auf eine Website zu kommen, den Shindy Shop, und dort mit einem Passwort Zugang zu bekommen zu dem neuen angekündigten Release, was im Juli rauskommt. Und dann konnte man sich das da eben vorab bestellen in den verschiedenen Optionen, wie es das Ganze gibt. Aber man hatte noch nicht viele Informationen drumherum, was denn überhaupt passieren wird. Shindy hat dann später noch eine Sprachnachricht in seinen WhatsApp-Channel geschickt und dort eben erklärt, hey, es kommt jetzt neue Musik raus, 2 Songs kommen raus, 10 Sommer und Big Bro, und zu 10 Sommer wird es auch ein Musikvideo geben. Und ja, das war so das, was so im Vorfeld passiert ist. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, was das alles für ein Release auf uns zukommt, welche Informationen wir schon haben, können wir eigentlich direkt erstmal reinstarten und in den Song 10 Sommer reinhören. Da ist nämlich dann so eine Art Musikvideo zu released worden. Alle back auf meinen Dick this year. Ich bin dripped out in jewelry. Front row by Louis V. Speak money fluently. Diplo immunity. Ich bin hart wie Roms Niederfall. Catch mich Mirabal, Baby, ich bin überall. Come through mit dem Swagger von einem Fischerdorf. An der Côte d'Azur, ich leb in einem Vision Board. Blüte 2, Michael Beck. Im Glanz dieses Glückes Druck ist auf eine Nike Ad. 10 Sommer hintereinander, I'm the fucking man. Host favorite, most hated, yes I fucking am. Smoke mit mir, fick mit mir. Alle back auf meinen Dick this year, huh. 10 Sommer hintereinander. Yes! Das ist 10 Sommer, einer von den beiden neuen Songs von Shindy. Und die werden beide auf dem kommenden Release drauf sein, welches Love My People heißt. Oder also ne, so dieses größer-kleiner-Zeichen und dann eine 3, also sozusagen das Herz und dann My People. Das Ganze würde ich mal jetzt so betiteln als einen Mixtape, also so kommt es mir rüber. Auf diesem Mixtape sind insgesamt 15 Tracks drauf und 2 davon kennt man tatsächlich auch schon von früher, nämlich aus dem Jahr 2023 sogar noch, als Shindy diesen Beef mit Kollege hatte. Da ist nämlich einmal der Eichhörnchen-Freestyle drauf und einmal Kristallmatte, ein Lied, was dann nochmal viel später hinterhergeschoben wurde, irgendwie so um die Weihnachtszeit, wenn ich mich richtig erinnere. Und die beiden Lieder sind auf jeden Fall auch mit drauf. Und ja, das sorgt natürlich jetzt für ordentlich Gesprächsstoff. Bevor wir da aber da vielleicht mal reingehen, will ich erstmal von dir wissen, Sherwin, was hältst du von den beiden neuen Liedern? Wie gefällt dir 10 Sommer, wo wir jetzt gerade reingehört haben?
Bro, ich finde beide Lieder richtig, richtig geil. Und das ist fast schon überraschend, weil ich sagen muss, bei den letzten Shindy-Releases musste ich immer negativ auf diese Frage antworten, wenn du mich gefragt hast. Mhm. Aber hier finde ich wirklich beide Songs übel krass. Also 10 Sommer ist der, den ich häufiger gehört habe. Aber jetzt kommt gerade so Big Bro immer mehr nach, weil da auch so geile Lines einfach versteckt sind. Ey, das macht schon Bock auf mehr. Vor allem, wenn man halt auch bedenkt, ich finde halt auch In meiner Blüte war ja so ein Album, was so voll die verkackte Promophase hatte. Mhm. Dann war ja auch noch so voll viel drumherum, was irgendwie schief gelaufen ist. Und ne? Aber irgendwie wurde es dann trotzdem so ein Grower, dass irgendwie die Leute es lieben gelernt haben. Jeder hat irgendwie so seine 2, 3 Favorite Songs drauf. Die Kritik ist gar nicht mehr so groß. Und wenn man jetzt bedenkt, dass In meiner Blüte 2 irgendwann noch ansteht, wahrscheinlich dieses Jahr. Also so ist meine Wahrnehmung. Mhm. Und das jetzt nur noch so ein, ne, hast du ja gerade EP gesagt oder so, irgendwas noch nachgeschoben wurde und das auf diesem Level aber ist, das ist schon geil. Also ich freue mich drauf.
Ey, ich habe auch diese beiden Lieder jetzt so in Dauerschleife durchgehört, also immer so abwechselnd gehört. Ich kann gar nicht sagen, ob ich da irgendwie einen Favorit habe, aber ich hatte auch den gleichen Gedanken. Ich meine, bei Shindy fühlt sich ja vieles immer an wie ein Comeback, weil halt mehrere Monate kein Song kommt und auch sehr viele Releases verschoben wurden. Man nie genau weiß, wenn ein Song rauskommt, ist das jetzt gerade einfach so? Wird das irgendwann noch auf einem Album landen? Wird das irgendwann noch eine EP oder was auch immer? Aber viele Male, wo wir über Shindy gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, shit, man, irgendwie erfüllt es mich nicht ganz so krass. Und das war jetzt wirklich anders. Andererseits habe ich bei mir auch gemerkt, dass ich im Vergleich zu früher schon automatisch die Messlatte auch ein bisschen tiefer gesetzt habe. Also man wurde oder ich wurde so häufig irgendwie von Shindy-Releases enttäuscht, manchmal ja nicht nur musikalisch, sondern auch im Sinne von, man dachte, jetzt kommt ein Musikvideo oder man war plötzlich enttäuscht, weil irgendwie eine Albumverschiebung mit angekündigt wurde. Und es waren immer so viele Nebenschauplätze, wo man sich dachte so, ey, Shindy, warum? Also warum, das stört gerade so dein Image von dem Rapper, der halt alles perfekt macht so. Und das ist mir halt aufgefallen, dass ich da jetzt nicht mehr ganz so mit ganz so krassen Erwartungen rangegangen bin, aber dementsprechend wurden die Erwartungen auch wieder übertroffen oder zumindest war jetzt so kein krasser negativer Beigeschmack bei mir, sondern ich war einfach happy über zwei Lieder, die man geil pumpen kann, wo mir die Lines im Kopf bleiben danach. Und ja, fand einfach die Lyrics stark, hat mich abgeholt.
Hey, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch gleich noch einen Kritikpunkt, den ich gleich mal nennen kann. Ich habe nämlich eine neue Sache entdeckt, die mich auch gestört hat an dem neuen Auftreten. Aber vielleicht, weil du gerade die Lyrics angesprochen hast, ich muss auch sagen, also die Parts sind halt so geil wieder. Ich finde auch witzig, meine zwei Lieblingsparts aus den beiden Songs beziehen sich beide auf seine Kette, weil bei 10 Sommer rappt er, wer macht Diamanten auf eine Lama Socko, Jesus Peace in der Größe von einem Bravo Otto. Und dieser Part hat mich so gekillt. Lama Socko, da hättest du Prinz Pi mal fragen können letzte Woche im Interview. Da ist nämlich eine bekannte Espresso-Kaffeemaschinenmarke so und er macht anscheinend Diamanten da drauf. Die sind auch schweineteuer, also die kosten Tausende von Euros und anscheinend hat Shindy seine Kaffeemaschine mit Diamanten besetzen lassen, aber dann auch noch diese Referenz von seinem Jesus Piece in der Größe von einem Bravo Otto. Also für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, das war damals ein Preis, der von der Zeitschrift Bravo verliehen wurde, wie so ein kleiner Indianer sah der aus und der war halt schon relativ groß so und golden und deswegen ganz witzig. Aber was ich noch geiler fand bei Big Bro, habe ich übrigens gehört, der Song sollte eigentlich für 6PM Records sein, aber jetzt anscheinend doch nicht. Keine Ahnung, weil der Reference da ja auch auf Ashraf. Aber auf jeden Fall ist hier auch so eine geile Anspielung. Und zwar, jeder kennt wahrscheinlich von 50 Cent den Song What Up Gangster. Und in dem Song rappt 50 Cent, they say I walk around like I got an S on my chest. Nah, that's a semi-auto and a vest on my chest. Und er meint damit so S on my chest wie Superman, dass er so dieses S-Symbol auf so seiner Brust hat. Aber er hat nicht das S von Superman auf der Brust, sondern er hat eine halbautomatische und eine kugelsichere Weste auf seiner Brust sozusagen. Also ist er damit auch quasi sicher durch seine, ne, da wo er lebt, ist er durch das Ding sicher. Und Shindy rappt halt, man sagt, ich laufe rum, als hätte ich ein S auf der Brust. Das ist nur Jesus sein Gesicht mit VVS auf der Brust. Und das ist halt so, es ist halt so verkopft und geil und eine Anlehnung an was Großes und trotzdem witzig umgesetzt, weil er wirklich dieses riesige Jesus-Piece hat. Und es ist so, also wie du gesagt hast, Mann, die Lyrics sind geil. Punkt. Einfach geil.
Ja, Mann. Du hast jetzt auch schon angesprochen eine Sache. Ich finde es immer so geil, wenn man so die Musik hört und sich dann schon so seine Gedanken macht und dann jetzt so Podcast vorbereitet, dementsprechend auch nochmal auf Genius gewesen und dann dort auch bestätigt worden in den Gedanken, die ich eh schon hatte und auch nochmal durch Informationen ergänzt. Und zwar, als ich das Lied Big Bro gehört habe und auch gesehen hatte, dass das von Stickle produziert war, dachte ich mir so, ey, wir haben doch schon seit Ewigkeiten im Podcast immer drüber gesprochen, dass da doch was zwischen Shindy und Stickle kommen wird und wahrscheinlich auch für dieses 6PM Records Ding, weil es gab ja viele Rapper, die da eine Single über 6PM Records released haben. Ne? Also zum einen Reezy, Luciano kann ich mich dran erinnern, vielleicht auch Young Huren, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Mhm. Und so war es ja auch geplant oder haben wir immer drüber vermutet, so wann kommt das Ding von Shindy. Und jetzt hatte ich eben auf Genius dann noch zusätzlich die Information gelesen, dass dieser Song schon im Januar 2024, damals unter dem Namen Heavy Cotton, was auch in der Line vorkommt, wo Shindy jetzt drauf rappt, ja, ich bin in meiner Blüte, Ashraf schickt mir Heavy Cotton, dass er damals schon unter diesem Namen als Snippet von Shindy gezeigt wurde und es steht eben auch da, dass es vermutlich für das nie erschienene 6PM Records Tape geplant war, was ja irgendwie tatsächlich krass nie rauskam und ja, das bedeutet aber auch, dass dieser Song schon richtig alt ist und von dort aus bin ich dann auch auf eine andere Vermutung gekommen bezüglich 10 Sommer. Da dachte ich auch so, ey, vielleicht liegt dieser Song auch schon ein bisschen rum. Weil wenn man sich ja Shindys Karriere anschaut, dann hatte der sein Debütalbum NWA damals im Sommer 2013 rausgebracht. Und eigentlich ist er auch seitdem am Ballen. Also seitdem ging es ab, seitdem steht er auf Platz 1 in den Albumcharts, damals nur schon mit seinem ersten Album und es ging einfach jahrelanger Hype weiter. Und könnte halt gut sein, dass dieser Song 10 Sommer schon so von der Skizze her 2023 entstanden ist und jetzt aber halt erst rauskommt. Oder er hat es halt so gemacht, weil 10 Sommer irgendwie besser klingt als 12 Sommer. Aber ehrlicherweise würde ja auch irgendwie passen.
Stimmt. Ja, witziger Punkt. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, stimmt schon. Ja, was ich eben noch gemeint habe mit so einem Kritikpunkt, und zwar, weißt du noch, als wir das letzte Mal so über Shindy gesprochen haben, das war, als er diesen ganzen Merch released hat, diesen Blüte 2 Merch, ne? Und da meinte ich ja noch so, also es war ja dieser Shop, und falls jemand nicht gesehen hat, das sind halt so zum Beispiel ein T-Shirt und vor allem oft so mit so einem Backprint, und da ist halt in so arealmäßiger Schrift steht halt so Blüte 2 drauf und die Zeichen sind wie so eine Raute angeordnet irgendwie. Und irgendwie fand ich das damals, habe ich ja schon so gemeint, ey, mir gefällt es irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum, vor allem dieses, was er davor hatte, so in meiner Blüte-Merch, das war zwar jetzt nicht so mein Stil, muss ich sagen, aber trotzdem war es so mega schön und verspielt in diesem Disney-Muster mit so voll den schönen Visuals und sowas, ne? Und das jetzt war halt so voll der Cut dazu, fand ich. Also es war halt einfach so absolut simpel und das ganze visuelle Auftreten war halt so dieses Neongrün und diese Arealschrift, so, das war so der Stil. Und jetzt habe ich immer häufiger gelesen, dass er sich da halt so voll krass das so von Charlie XCX abgeguckt hat. Ich weiß, dass die übel den Hype hat. Ich bin da leider aber gar nicht so drin. Die hat dieses Brad Summer und so, ne? Und vielleicht so, falls ihr gerade diesen Podcast hört, so googelt mal so Brad Vinyl oder sowas, dann sieht man das ganz gut. Und zwar so, wenn man ihren Auftritt anguckt oder von diesem Album zumindest, so der Hauptfarbton war so grün. Check. Ist bei Shindy auch grün. So, dann hat sie alles so mit diesem so arealmäßige Schrift so gehabt und jetzt nicht so schön designt, sondern eben, wie gesagt, diese Arealschrift so, check, hat Shindy auch, ja. Dann hat sie so einen gewissen so Humor, in Anführungszeichen, so wie unprofessionell sie alles gemacht hat. Jetzt sage ich gleich was dazu. Zum Beispiel gab es, glaube ich, irgendwie so eine Special Edition von ihrer Vinyl und da stand einfach so ganz groß in dieser Arealschrift drauf so, Brad and it's the same, but there's three more songs, so it's not. Also da sahen halt drei mehr Lieder drauf und das stand so voll fett einfach auf diesem ganzen Album drauf, mehr nicht, keine Visuals oder sonst was, ja. Und jetzt bei Shindy zum Beispiel steht ja auch so drauf irgendwie, this is not Blüte 2, this is for the people. Also so wirklich so selbes Humor-Level auch noch so genommen, so, ja. Und da habe ich auch ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Wenn man so von in meiner Blüte kommt oder halt generell, also keine Ahnung, was mir nie auf den Kopf gehen wird, ist so diese Zeit mit so Dodi und weißt du, wo alle Musikvideos so überkrass waren und so. Und jetzt halt diese, bisschen schade irgendwie, aber ja, sieht schon so aus, ob er sich daran inspiriert hat.
Ja, stimmt, es ist schon ein kranker Kontrast von dieser, wie Blüte 1 gestalterisch war oder in meiner Blüte damals hieß das ja und einfach wirklich ja, so voll passend auch zum Titel, so weil es so voll kunstvoll war und so Blüte 2 einfach ein ganz anderes Framing bekommen hat. Es ist ja jetzt allgemein die Frage, was passiert überhaupt? Also, weil vielleicht, um das so ein bisschen aufzufangen, letztes Jahr wurde Blüte 2 angekündigt und es ist ja im Dezember der Song Fucking One rausgekommen. Persönlich habe ich den Song überhaupt nicht gefühlt. Ich glaube, auch viele Fans haben sich damit schwer getan. Und da ist eben das passiert, was du gerade auch angesprochen hast. Auch dieser Merch wurde bekannt gegeben. Es wurde eine neue Tour angekündigt für 2026. Es gab auch in diesem Fucking One Musikvideo so einen Hint drauf, dass das Album im September erscheinen könnte. Also da war so ein Datum angegeben. Und auf jeden Fall stand fest, Blüte 2 im Glanze dieses Glückes könnte rauskommen. Jetzt kommt Love My People raus und viele Fans vermuten, dass Blüte 2 trotzdem noch danach kommen wird. Und es steht ja jetzt auf dem Cover drauf, this is not Blüte 2, this is for the people. Das könnte aber, das lässt Interpretationsspielraum für beides offen. Also von wegen, Blüte 2 wurde gecancelt und Shindy macht das jetzt einfach for the people. Was da für mich dafür sprechen würde, wäre zum Beispiel, das hat man auch gerade bei diesem Ausschnitt gehört von 10 Sommer, da rappt Shindy sogar drauf, Blüte 2, Michael Beck, im Glanze dieses Glückes, druck es auf eine Nike-Ad. Warum rappt Shindy jetzt bei einem Song, der die Single von Love My People ist, über Blüte 2? Das macht doch nicht so viel Sinn. Also eigentlich müsste dieser Song ja für Blüte 2 wirklich vorgesehen sein. Und wurde jetzt Blüte 2 umbenannt oder kommt Blüte 2 wirklich noch danach? Das ist halt gerade die große Frage.
Ja, stimmt. Aber also daran habe ich gar nicht gedacht. Für mich war die ganze Zeit so abgespeichert, wie so, okay, also das ist nicht Blüte 2, Blüte 2 kommt noch. Das ist jetzt nur so vorab, for the people sozusagen.
So also, hatte ich es auch erst aufgegriffen. Mir ist gerade dieser Gedanke spontan gekommen, ehrlicherweise, dass ich dachte, man kann es natürlich auch so deuten und halt aus diesem Grund, dass Shindy jetzt in den Singles hier, die aktuell rauskommen, schon über Blüte 2 rappt oder noch über Blüte 2 rappt, obwohl das vielleicht nie erscheinen wird, wer weiß.
Also ich hoffe mal und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr noch kommen wird, Blüte 2. Und es kann ja aber auch sein, dass irgendwie bei Shindy war ja alles so drunter und drüber. Keiner weiß genau, was bei dem vertraglich los war. Warum hat der so lange nichts released und dann so komisch, was ja gar nicht zu ihm passt und bla bla und sowas. Vielleicht hat er irgendwie so Blüte 2, so in, also hoffentlich so das perfekte nächste Album, was so fertig ist mit visuellem Konzept und allem und sowas. Und jetzt bringt er halt das raus, wo so ein paar so Tracks, die nicht mehr drauf gepasst haben oder so drauf sind. Vielleicht hat der irgendeinen Vertrag und muss noch ein Album rausbringen, bevor dann das krasse Album kommt und sowas, weißt du. Und jetzt macht er einfach da so ein paar Tracks drauf. Weißt du, wie ich meine, irgendwie deswegen so zusammengewürfelt halt.
Hast schon recht. Also mich hat es gerade ein bisschen gewundert gehabt, aber du hast schon recht, weil an sich die Tour heißt ja auch Blüte 2 Tour. Und
stimmt.
So auf seiner Shop-Seite ist das auch noch alles vermerkt und es würde ja dann auch keinen Sinn mehr machen mit dem ganzen Merchandise. Eine interessante Info, ich merke manchmal so krass, wie schnell das Internet dafür sorgt, dass man auch vergisst und so. Vor ein paar Monaten, da hatten wir auch, glaube ich, drüber im Podcast geredet, ist eine Meldung gekommen, da hat Shindy eine Instagram-Story gepostet und hat geschrieben, die Chancen stehen gut für 2 Releases in diesem Jahr. Und damals hat halt jeder gedacht, okay, Blüte 2 ist ja safe und vielleicht kommt noch Classic 2 mit Bushido. Jeder hat dann gedacht, ah, okay, vielleicht doch das. Und auch dieses Rätsel löst sich ja jetzt so ein bisschen auf, wenn man sagt, okay, Shindy hat damals eben schon gewusst, er will so einen Mixtape vor Blüte 2 bringen und wahrscheinlich wird es halt jetzt so sein, im Juli kommt eben sein Mixtape, Love My People, und danach irgendwann wird dann das richtige Album kommen, Blüte 2.
Ja, hoffen wir, dass das so ist. Paar Sachen, die ich noch erwähnen wollte hier. Und zwar gibt es Spekulationen, dass Shindy einen Rin-Diss mit dabei hat. Und zwar rappt Shindy, ich gebe einen Fick auf, was ihr investiert und Bau spart. Ich gehe spazieren in circa 100 Riesen auf dem Graumarkt. Also dieses Bau spart, kann man, finde ich, schon als Diss interpretieren gegen Rin, der ja hier seine, wie heißt denn das, mit was hat der da nochmal?
LBS,
Bausparvertrag. Und ich habe dann irgendwo in den Tiefen des Internets was gefunden, dass Animus vor einiger Zeit mal in seinem Podcast behauptet hätte, dass die beiden Beef haben, weil eigentlich dachte ich so, hä, die sind ja eigentlich gut miteinander, die haben ja Song zusammen, Halleluja, was weiß ich, beide aus Bietigheim und vor allem auch so, warum sollten die Beef haben? Also die haben doch gar keine Kontaktpunkte an sich oder sowas. Also wo soll dieser Beef entstanden sein, ja? Aber trotzdem finde ich so, ich gebe einen Fick auf, was ihr investiert und Bau spart so. Also
ja, denkt man auf jeden Fall direkt als erstes daran. Ich meine, also ich habe auch so abgespeichert, dass zwischen den beiden nicht mehr alles gut ist oder so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so man war halt früher cool. Und dann hat man aber irgendwann halt auch nicht mehr zusammengearbeitet und so, als wäre da irgendwas passiert. So habe ich es abgespeichert, ohne jetzt viel darüber zu wissen oder sonst was. So, aber ich dachte auch eher so Funkstille, aber nicht so, dass man jetzt dissen würde. Diese Line ist ja auf Big Bro drauf. Big Bro hatten wir drüber gesprochen, dass das wahrscheinlich für dieses 6PM-Ding geplant war. Und zumindest laut Genius wurde dieser Song ein erstes Mal auch schon Anfang 2024 gezeigt und angeteasert. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, so dieses Bauspar-Ding ist letzten August, also im August 2024 erst, also dass Rin und LBS da gemeinsame Sache gemacht haben, dass es erst da sind die ersten Werbespots online gegangen und wurde diese Kooperation bekannt gegeben, ist jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, weil ich meine, ein Song kann ja auch schon länger bestehen und dann ändert man noch so eine Zeile, also bleibt alles offen, ob das an Rin gerichtet war oder einfach so halt auf dem Track drauf, ja, ist.
Sollte Shindy auch eine Lehre sein, mal zeitig zu releasen, weil sonst kommen solche Missinterpretationen manchmal rein. Ne, vielleicht hat er irgendjemand anderen gemeint, der vor Ewigkeit immer was mit Bausparen am Hut hatte, ja, und jetzt trifft es halt drin. Aber gut, das war die eine Sache. Die andere, wo Shindy einen Diss kassiert hat, war bei Robbie Banks, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Der hatte nämlich so ein Feature mit Kollega jetzt neulich. Also der ist auch in diesem ganzen Kollega-Asche-Bubble und so drin. Dementsprechend auf der anderen Seite als Shindy, wenn man mal diese Beef-Parteien berücksichtigt. Und genau, der hatte dieses Best of Both Worlds mit Kollega, wo ich auch selber meinte, dass ich krass überrascht war, wie gut ich den Robbie Banks Part fand. Also no joke, der war wirklich stark. Und der war aber auch so voll wie so ein Shindy-Part einfach. Also so, ich glaube, ich habe damals sowas gesagt, wie, ey, das hat richtig gut getan, mal wieder so eine Art von Lyrics zu hören. So dieses voll überheblicher Luxus und trotzdem so locker geflowt auf so Dolce Vita-mäßig und sowas. Und jetzt hat Robbie Banks eine EP rausgebracht, die heißt The Italian Way EP. Und darauf ist ein Song, der heißt Dolce Vita. Und da rappt Robbie Banks: Time flies, Robbie macht fast money grad. Mir ist neu, dass man bei Griechen auch Cent Anni sagt. Wo ihr sonst nur Schulden macht und Sirtaki tanzt. You better quit playing, wir sind wirklich aus Italia. Also richtig scharf geschossen gegenüber Shindy. Und ey, ich kann mir mal vorstellen, dass sowas möglicherweise vielleicht sogar mehr den alten Shindy motiviert, was zu machen, als so ein Diss-Track oder so, wer weiß, Diss-Track auch, aber sowas halt, wenn da jemand ist, der so deinen Style so langsam annimmt und dich dann auch noch disst und sowas, also so weiß ich nicht mehr, wer weiß.
Vielleicht kommt da ja noch eine Antwort drauf, ja.
Genau, ansonsten, das Album, hast du ja schon gesagt, kann man jetzt vorbestellen, auch in verschiedenen Bundles, zum Beispiel auch mit einem T-Shirt mit dabei. Was ich da gesehen habe, also der Veröffentlichungsdatum ist 18. Juli, Versand erfolgt voraussichtlich am 18. Juli, also wahrscheinlich erhält man das Datum dann kurz nach, das ist das Bundle dann kurz nach Release oder so, aber das Datum des Releases ist nicht das einzig Sonderbare, sondern wenn man mal drauf achtet, der 18. Juli, das ist ja das Datum 187. Und das ist natürlich von den 187ern historisch bedingt immer mit einem oder häufig mit einem Album belegt. Also sei es irgendwie ein Sampler oder sonstiges. Und bisher ist da eigentlich gar nichts angekündigt. Ich habe einen sehr passenden Reddit-Kommentar von dem Nutzer Roly Moly gelesen, der das so ein bisschen zusammengefasst hat, was man jetzt erwarten könnte am 18.07. Und zwar hat er mal so geguckt, wer denn gerade was released. Und er hat geschrieben: Jizzes bringt sein Album Mitte Juni, kann also nicht sein. Maxwell hat die erste Single rausgebracht, Album wohl aber erst im August. Saphir-Album war Anfang des Jahres, in Anführungszeichen fast fertig, könnte also theoretisch kommen, aber eher unwahrscheinlich in dem kurzen Zeitraum ohne jede Ankündigung. Alex, keine Ahnung, ob da überhaupt was in Arbeit ist. Bones, glaubt, er arbeitet auch an einem neuen Album, aber auch eher unwahrscheinlich, da sehr kurzfristig. Und dann hat er geschrieben: Für mich würde nur ein spontaner neuer 187-Sampler, in Klammern, wofür es keinerlei Anstalten gibt, oder ein neues High und Hungrig, in Klammern, gab es erst vorletztes Jahr, ziemlich ausgeschlossen, am 18.07. Sinn machen. Alles andere wäre für den Tag deutlich, in Anführungszeichen, zu leicht, da irgendein Soloalbum dann doch zu wenig Leute juckt. Damit hat er eigentlich recht gehabt und darauf hatten Lennart und ich uns eigentlich auch schon vorbereitet, als wir diese Folge aufnehmen wollten, bis ungefähr so 3 Minuten, bevor wir den Podcast gestartet haben, wir nochmal so kurz auf Insta gegangen sind und plötzlich ist da eine Ankündigung aus dem Studio von Bones, der da mit Alex chillt und meint: Ey, die haben gerade irgendwie schon 7 Songs fertig und wenn jetzt alles klappt, dann hauen die am 18.07. eine gemeinsame EP raus.
Yes. Es wurde schon ein bisschen vermutet in den letzten Tagen, weil Bones und Alex sehr viel unterwegs waren gemeinsam. Dann auch eine Hörprobe aus dem Studio bei Jam Beats aufgetaucht ist. Und irgendwie habe ich so insgeheim gehofft, dass man nichts groß ankündigt. Ich meine sogar damals so Sampler 4, da war der Hype so krass, dass der Sampler einfach so dienstags an einem 18. Juli rausgehauen wurde. Einfach so, was ja eigentlich kein typischer Release-Tag ist, ne? Weil in Deutschland kommt ja Musik freitags raus. Und deswegen war schon irgendwie, wäre ja klar gewesen, ey, wenn jetzt so Jizzes und Maxwell zwar ihre Alben ankündigen, aber dieses Juli-Datum freilassen und der 18. Juli fällt dieses Jahr auf einen Freitag, dass da was rauskommen wird. Mhm. Und ich habe dann gehofft, dass die so bis zum Schluss aber geheim halten, was passieren wird. Ich finde, es wäre auch geil gewesen, wenn die so ein 187-EP gemacht hätten, keinen ganzen Sampler irgendwie, sondern einfach so eine EP wäre ja auch schon mal was Schönes gewesen, da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich muss sagen, die Kombi Bones und Alex finde ich geil, dass die endlich mal kommt, also auf so einer größeren Ebene, weil die beiden haben ja auch geile Tracks drauf. Alex Jizzes hätte ich auch heftig gefunden, aber wie gesagt, Bones und Alex jetzt auf so einem Oldschool-Jam-Beats-Vibe finde ich geil, dass sie da mal durchmischen und nicht so stur an diesem Bones, Jizzes, Alex, Maxwell-Ding festhalten. Mhm. Hab mich aber jetzt gefragt, ob Bones sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil schon so Meldungen kamen wie, oh, bringt die 187 Straßenbande jetzt den Sampler 6 raus? So dass man sozusagen, weißt du, wenn so alle mit Sampler 6 rechnen und dann kommt so eine Alex und Bones EP, ist so die Enttäuschung dann fast ein bisschen weniger. Also weißt du, so dass er das so direkt wegräumen wollte.
Stimmt. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, wenn du so zurückerinnerst, wie schnell zum Beispiel dieser Megalodon-Remix so Bist du dumm entstanden ist, ob es vielleicht auch noch Chancen gibt, dass so jetzt morgen kommt so ein neuer Post mit so, ah ey, Jizzes war gerade auch im Studio, wir haben noch einen Track-Record und dann kommt so der Sampler zusammen. Aber das wäre dann auch fast wieder unwürdig der Sampler-Reihe gegenüber, weißt du, da erwartet man dann schon, dass die Jungs auch gemeinsam in Urlaub fahren und sowas. Ja. Also nee, ich glaube, safe. Dabei bleibt es jetzt bei der EP, aber trotzdem übel geil. Also ey, das, was man da gehört hat, ich habe irgendwie nur so ein Part im Kopf, wo Alex so, Alex gibt schon Gas, wenn es gelb ist oder irgendwie sowas. Ich dachte so, ey, was für ein geiler Part so. Also ich glaube, das kann schon krass werden.
Ja, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass dieses Konzept-EP eigentlich auch ganz geil ist und wir vielleicht dieses Jahr mehrere Collabo-EPs erwarten werden, nachdem Anfang des Jahres so Luciano und Apache losgelegt haben.
Stimmt.
Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich eine ganz geile Sache irgendwie, wenn Alex und Bones das machen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch Platz für einen Track, wo man die ganze Bande versammeln kann. Wir werden sehen. Aber mit Apache ist da ja auch schon mal ein Name gefallen, der dieses Jahr schon released hat, aber jetzt mit seinem großen Album um die Ecke kommt, was im Sommer rauskommt. Und ich freue mich auch, dass so die Promophasen jetzt auch wieder so ein bisschen kürzer gehalten werden, habe ich zumindest so den Eindruck, und nicht immer alles schon 6 Monate vorher verkündet wird, sondern jetzt wie in Apaches Fall auch mal einfach 3 Monate vorher das Release-Datum rausgehauen wird.
Ja. Overall habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen wieder der Spirit auch zurückkommt. Also einfach so die Qualität, irgendwie Lust, richtig geile Musik zu machen und sowas. Also fühlt sich gerade sehr gut an. Aber ja, genau, mit Apache machen wir weiter. Witzigerweise war ich gestern nur wenige Meter Luftlinie von Apache entfernt, ohne es zu wissen. Ich bin nämlich so hier rumgelaufen und hier ist so diese Max-Schmelig-Halle, ne, so hier in der Nachbarschaft, und bin da vorbeigelaufen und dachte so, was ist denn da los? Übel der Andrang, sehe so Loco-Chicken-Stand und alles. Was ist denn hier los, ne? Und dann habe ich irgendwie den einen, so einen Security-Guy gefragt, meinte so, ja, was ist da für ein Event? Der so, Icon League, Fußball. Ich so, ah, okay, cool, ne, so. Checker, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch als diese ganze Contra K versus Nada Sache eskaliert ist. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass da als Special Guest auch Apache war in der Halle sozusagen bei Icon League.
Und ich glaube sogar auch Sido, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war ja auch wirklich ein besonderes Event. Also es war ja wirklich das Finale, dass es jetzt so die Staffel ist zu Ende von Icon League. Und da waren ja alle mit dabei, also Chiago, ne, die haben ja alle ihre eigenen Teams dort auch. Und am Ende hat Luciano zusammen mit Toni Rüdiger, also deren Team, hat jetzt alles gewonnen bei Icon League.
Das ist krass. Ey, ist echt heftig, was die da auf die Beine gestellt haben. Muss ich selber als so Nicht-Fußball-Fan sagen, ich finde es so sehr reizvoll, was man da sieht. Also einfach so ein spannendes Konzept mit so diesen Celebrities, bisschen leichtere Regeln, aber so voll die Emotionen mit dabei. Also finde ich sehr, sehr, sehr cool. Aber wir wollen ja heute mal über Apache sprechen und ich würde sagen, wir können es ja mal ein bisschen ähnlich machen, wie wir es eben bei Shindy gemacht haben, denn Apache hat jetzt in der Ankündigung zu seinem neuen Album auch gleichzeitig noch einen neuen Song released, und zwar heißt der Song Morgen, und da hören wir mal rein. Wir wollen uns ja mal ein Bild machen, wie hört sich Apache jetzt an, so wie davor, hat er den Stil verändert. Let's see, hier ist Apache 207 mit Morgen.
Die dicken Karren sind am Schlafen, seit Jahren stehen sie schon in meiner Garage drin. Und Mama fragt, wann trinkt sie mit dem kleinen Jungen einen Cappuccino am Hafen mit Tageslicht. Ich häng besoffen in jeder Bar der Stadt mit Herz und Hoffnung und hör, wie jeder sagt: Junge, denk mal an morgen, aber was ist mit heute? Wir schmieden Pläne.
Yes, Apache mit seinem neuen Track Morgen. Und ich musste irgendwie instant daran denken, wir waren ja auch schon bei den Apache-Konzerten, Open Airs und so weiter irgendwie. Das ist halt so ein Track dafür. Oder das ist so ein richtiger so Hallentrack irgendwie, tausende Menschen, die dann da mitgrölen und so. Ich bin halt, da bin ich auch so ein bisschen befangen irgendwie. Meine absolute Hochphase waren so diese ersten Apache-Tracks irgendwie, dieses ganze so Platte und diese ganzen ersten Tracks. Und irgendwie habe ich immer gehofft, dass es so ein bisschen dahin zurückgeht. Aber das ist voll der Personal Taste. Das ist überhaupt nicht, das aligned überhaupt nicht mit dem, was die Allgemeinheit feiert. Jetzt ist es ja viel, viel größer und sowas. Deswegen, ich checke schon, warum diese Songs kommen. Es ist halt einfach super, super konzerttauglich so. Und ich habe auch ehrlicherweise einen Ohrwurm davon. Wie findest du denn den neuen Song?
Ja, ist auf jeden Fall schon wieder so eine Art Hymne, ne? Ja. Und ich finde das Konzept von dem Lied oder dass dieser Song überhaupt rauskommt, finde ich eine geile Message. Also was sich Apache dabei gedacht hat, so ein Lied zu machen, weil es ja wirklich häufig sehr verkopft ist. Du vergisst irgendwie im Moment zu leben und bist nur damit beschäftigt, in der Zukunft alles zu planen, und eigentlich muss man manchmal halt auch einfach das genießen, was man gerade im Moment halt hat, und da auch so ein bisschen drin sein. Und ich finde, das ist einfach ein geiles Konzept für einen Lied. Musikalisch muss ich sagen, finde ich so okay, ist jetzt nicht unbedingt ein Lied, was jetzt irgendwie in den nächsten Wochen bei mir rauf und runter laufen wird. Ist für mich ein klassisches Apache-Radio-Lied. Und passt wahrscheinlich aber auch gut als so eine erste Single, als wieder zurückzukommen. Ich meine, Apache hat halt so viele verschiedene Fans aus verschiedenen Generationen mittlerweile. Wenn ich so in die Kommentarspalte gehe, da sieht man halt, ne, da hat man halt auch so ein ganz anderes Bild bekommen vor ein paar Monaten, als das Ding mit Luciano rauskam, haben so viele Apache-Fans kommentiert wie, ach, der Luciano mit seiner tiefen Stimme, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ne? Also, weil das waren dann wahrscheinlich irgendwelche Mütter vielleicht auch, die das so kommentiert haben, so. Ja. Oder zumindest, wenn man sich so die Profilbilder dann so bei Instagram anschaut. Und der ist halt einfach ganz weit gestreut. Das ist ja nicht so, dass Apache irgendwie nur Rap wäre, sondern der ist halt einfach so ein Popstar, der alle möglichen Generationen und unterschiedlichen Fans hat. Und ich glaube, wenn man das so berücksichtigt, dann ist das eine gute erste Single. Und ich bin jetzt auch gespannt, was uns so bei dem Album erwarten wird, weil ich glaube, da werden eben auch viele deepe Tracks dabei sein. Er hat jetzt sein Album für August angekündigt, 21 Gramm heißt es, und ich habe mich erst so gefragt, was ist das? Ist das jetzt irgendwie so das Gewicht von irgendeinem Schmuckstück oder das sowas? Keine Ahnung. Ja. Ich habe so in die Richtung gedacht, so, oh, was ist das jetzt so für unnötiges Geflexe? Und tatsächlich gab es aber die Erklärung: Der Legende nach wiegt die Seele 21 Gramm. Das Album erlaubt einen tieferen Einblick in meine Seele. Und das finde ich dann wiederum sehr kreativ und finde auch ein geiles Albumcover auf jeden Fall. Man sieht ja so Apache mit so quasi auf dem roten Teppich, und der rote Teppich ist so ein Schatten. Also finde ich nice, und ich kann mir vorstellen, dass da ein, zwei Lieder dabei sind, die so krass deep sind, dass man sich so denkt, so, wow, okay, was hat er jetzt gerade wieder gemacht?
Ja. Ja, ich habe das auch gelesen, das ist anscheinend, damals galt das als wissenschaftliches Ding, und zwar hat ein Arzt namens Duncan MacDougall Anfang des 20. Jahrhunderts versucht zu beweisen, dass der menschliche Körper beim Tod ein kleines bisschen Gewicht verliert. Und zwar haben die das paar Mal getestet, und es waren anscheinend immer genau 21 Gramm. Und deswegen ist man davon ausgegangen, dass die Seele 21 Gramm wiegt. Weißt du, was ich meine? Und dadurch ist diese Legende entstanden, die mittlerweile natürlich widerlegt ist, aber trotzdem irgendwie voll das spannende, ja, voll der spannende, ja, Mythos irgendwie. Ja, ist krass. Also er hat jetzt auch dazu verschiedene Bundles veröffentlicht. Das krasseste sozusagen, da war irgendwie, also da ist die CD drin, so ein Schlüsselanhänger und eine Musikbox von Sony, also so ein Lautsprecher, ist mittlerweile auch schon komplett ausverkauft, ist auf 2100 Exemplare limitiert gewesen, gibt's nicht mehr, ausverkauft sozusagen. Also man merkt, der Hype ist real. Und was ich irgendwie auch so witzig fand jetzt, weil wir eben über Shindy gesprochen haben, war so, wo so alles so komplett schief gelaufen ist und jeder Release, wo kommt der Song her von 2010 oder was oder wo ist das und sowas, alles so zusammengewürfelt, der Merch kam davor für Blüte 2, das Album, weiß keiner, wann es kommt und so, bei Apache ist wirklich alles, das läuft einfach, das ist so, genau zur Ankündigung kam noch ein Video raus auf Instagram, wo man dann gesehen hat, was der Boxinhalt war, die Box war sofort vorbestellbar, alles kam zum richtigen Zeitpunkt raus und sowas, einfach wie so eine gut funktionierende Firma. Und da hat mich auch das Musikvideo irgendwie dran erinnert. Also irgendwie so Apache und sein Team, die sind ja schon auch wie so eine kleine Company, wie so eine kleine Firma. Und das Video sah für mich so ein bisschen aus wie so ein Team-Event auch. So man sieht die manchmal natürlich so essen, aber dann irgendwie waren sie einmal im Holiday-Park oder in irgendeinem Holiday-Park, so super Europa-Park-mäßigen Ding, ne? Und dann waren sie einmal beim Wildwasser-Rafting, also auch so wirklich so richtige so Team-Event, so Team-Building-Maßnahmen.
Weißt du? Ja, Mann. Und eine Teambuilding-Maßnahme kam dann pünktlich zu Release auch noch dazu. Ich habe das so ein bisschen in Apaches Story verfolgt. Irgendwie hat er dann auch so einen WhatsApp-Chat-Verlauf gepostet und es war sowas wie: Ey, Bro, wir sind jetzt unterwegs nach Berlin und besuchen dich. Und dann hat irgendwie, also es hat so einer aus Apaches Team geschrieben und dann so meint Apache so: Hä, als ob ihr es wirklich macht. Doch, bla 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 hat Tourbus organisiert. Und dann war irgendwie so am nächsten Tag, also am Freitag war dann sowas wie, dass alle Jungs von Apache sind dann da angekommen, sind alle aus dem Bus rausgerannt und haben halt so Apache begrüßt, so, ne? Also das Team war wieder komplett. Und Apache hat dann so gefragt, ey, was geht heute Abend? Und ich weiß nicht, ob das jetzt alles hart gestellt war oder ob das dann wirklich so spontan kam. Dann gab es so einen, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, könnte schon alles natürlich irgendwie geplant und gestellt sein. Hat irgendwie, du kennst ja auch Django, ne, dieser TikToker, der so diese Remixe macht von Liedern und der auch irgendwie so Tour durch Deutschland hat, wo der da mit den Leuten irgendwie live abgeht. Und der hat seinen Geburtstag geplant. Und dann haben die eben sowas aufgestellt wie so, ne, Apache fragt so, ey, was geht heute? Und Django schreibt dann so, ey, Apache, komm mit all deinen Bros auf meinen Geburtstag vorbei, ich würde mich mega freuen. Und Apache postet dann in seine Story, Leute, kann man Django trauen? Hat jemand Erfahrung mit ihm und so? Und dann schreiben Leute halt Apache so privat so, er hat mir Jura beigebracht, er hat meine tote Katze aus dem brennenden Haus geholt und so. Und so haben die das halt so gespielt. Und am Ende ist der Apache dann eben auf dieser Geburtstagsparty von Django gewesen. Und da habe ich so gedacht, so okay, auch irgendwie so ein Twist, den man so nicht unbedingt von Apache kennt, dass er so viel in die Story postet erstmal und dass er sich aber auch in sowas reinbegibt, wo halt eher so Influencer-Bubble-Geburtstag ist, so dass der da so hingeht. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Also so dieses, dass er da so viel geteilt hat, wie in diesen 24 Stunden, hat man irgendwie selten von einem Apache mitbekommen, der sonst ja eher guckt, ey, ich mach halt Party mit meinen Bros und bleib aber lieber so privat so für mich.
Ja.
Aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, und zwar um nochmal auf den Song Morgen zurückzukommen, paar Tage vor Release ist plötzlich so Gerüchte entstanden, weil Soho Bani was gepostet hat. Und zwar hat er einen Post gehabt, wo er das Lied Roller hinterlegt hat. Es war ein Foto von sich, wo er in dieser Apache-Pose mit zwei Händen so auf Bauchhöhe dasteht. Und eine Slide weiter war dann eben so dieses, ja, Winnetou-mäßige Bild, so, ne, mit so Indianer mit langen Haaren zu sehen und daneben, was einen auch so ein bisschen an Schuh des Manitou dann wiederum erinnert. So, und das hat so Bani halt gepostet. Und dann haben sich viele gefragt, kommt da jetzt ein Feature? Weil, wieso macht jetzt so Bani so einen Post, wo man dann so einen anderen Rapper so krass huldigt mit so, man macht seine Pose nach, man postet so ein Bild, was so aussieht, der eine soll so Bani sein, der andere soll Apache sein. Dann liegt der Song drunter und ich hatte dann erst nämlich die Vermutung, dass vielleicht sogar auf dem Track Morgen, der zur gleichen Zeit angekündigt wurde, dass da das Soho Bani-Feature dann noch drauf ist, was ich aber auch untypisch empfunden hätte dafür, dass Apache bisher ja, mit einer Handvoll Leuten Features gemacht hat, allgemein erst mit 3 Rappern Feature gemacht hat, dass jetzt so die erste Single aus dem neuen Album dann direkt ein Song mit einem Suhobani wird. Aber wer weiß, also vielleicht kann das Feature jetzt irgendwann noch kommen, weil ansonsten wäre dieser ganze Post von Suhobani ein krasses Mysterium.
Ich finde, es würde aber krass passen, sogar fast mehr, finde ich, wie mit Luciano diese Zusammenarbeit, weil Suhobani ja auch so voll so diese Live, also gut, das Ding auch, aber ich glaube, so bei Suhobani und Apache ist es nochmal mehr Überschneidung zwischen den Zielgruppen, weißt du, also so, zwischen den Hörerschaften.
Und vielleicht auch so eine Hymne hinzubekommen, weil man muss ja sagen, dass sowohl Apache es halt mit Udo Lindenberg geschafft hat, also auf jeden Fall, und dann aber auch letztes Jahr Suhobani mit Herbert Grönemeyer dann noch dieses Ding gedreht hat, so, also das waren ja beides einfach heftige Hits, wodurch die eben auch ja so ein Mainstream-Publikum nochmal erreicht haben. Und wer weiß, vielleicht kommt da ja was. Bin ich gespannt. Ist ja auch echt eine Frage, die man sich jetzt stellen kann. Apache bisher ja jemand, der immer auf seinen Alben sehr krass solo unterwegs war oder ausschließlich solo unterwegs war. Ob sich jetzt diesmal das Ganze ändert und er mal einen Feature-Gast draufholt.
Stimmt. Gibt also einiges, was wir im Auge behalten müssen. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem vorletzten Thema und zwar Sahide. Ich glaube, kaum ein Artist ist zurzeit oder kaum ein Künstler oder eine Künstlerin sind zurzeit mehr gehypt als Sahide. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal, da war ich irgendwie so halb verkatert, Instagram am Durchscrollen und dann habe ich so ein Video in meinen Feed reingespielt bekommen, wo die, glaube ich, am Kudamm sind mit so einer kleinen Dance-Crew und dann war da dieser Part drin, dieses Over, ja, Prada Cups sind so teuer und mein Vorschuss war tamam, doch ich muss versteuern. Und da war ich schon so, ey, okay, der geht geil rein, also das ist schon so voll der geile Part irgendwie. Aber so konnte jetzt noch nicht so viel mit Sahide anfangen und so kam dann immer mehr irgendwie was in den Feed rein und dann habe ich irgendwann gecheckt, ah, okay, so, ah, die hat gerade Hype, okay, weil ich bin so gut wie nie auf TikTok irgendwie, deswegen habe ich das dann nicht so ganz mitbekommen. Und dann hatte sie plötzlich auf einmal so mäßig ein Feature mit Crow und ab da habe ich es dann gesehen sozusagen. Also ab da, wo ich diesen Song gehört habe, war dann für mich klar, okay, da ist irgendwas Großes im Gange. Eine Feature konkret war es nicht, aber sie durfte dann quasi seinen Beat verwenden und wo auch seine Stimme unter anderem mit drauf war von hier, wie heißt das, Um die Welt?
Einmal Um die Welt,
ja. Genau. Und ja, Sahide, muss man sagen, ist einfach übertrieben big. Sie kommt ursprünglich so aus dem Tanzbereich. Sie ist bei so einer Tanzcrew mit dabei, die auch einen relativ großen Einfluss auf ihre Musik hat. Lunatics heißt es, so eine Tanzschule aus Berlin. Und hat damit erstmal Content gemacht und dann irgendwann angefangen mit den Songs. Aber sie hat einfach so eine gestörte Reichweite, das muss man sich mal geben. Sie hat 8,4 Millionen Follower auf TikTok. So zum Vergleich, eine Loredana ist, glaube ich, die zweitgrößte Deutschrapperin, die hat 2,4 Millionen, Kapi 2,2, Mero 1,8, Shirin David 1,6 und sie einfach 8,4.
Also, das ist heftig. Ich glaube, Katja ist noch bei 4 Millionen oder so.
Okay,
aber,
ja, okay.
Also das zeigt trotzdem ja auf, so, wo so die ganzen anderen Stars sind, die da irgendwie seit Jahren mit dabei sind und dann so eine Sahide, die
das ist
ja
krass.
14 ist, also wann hat die das gemacht? Wann hat die diese ganzen 8 Millionen Follower generiert?
Das ist so geisteskrank. Vor allem, also was meiner Meinung nach so voll gut zeigt, wie groß der Einfluss von Sahide ist, die offiziellen Accounts von Juventus Turin und Paris Saint-Germain haben Videos gepostet mit den Spielern, wo die Spieler so wie so einen Tanz machen, als ob die so happy sind und so tanzen. Und die Caption darauf ist: Live when people stop commenting, Sahide won this trend. Also sowas wie so, wie schön das Leben wäre, wenn Leute aufhören würden, dauernd zu kommentieren, Sahide hat diesen Trend gewonnen. Und anscheinend ist ihre Fan-Community so unfassbar groß, dass die alle Kommentare überall zuspammen mit Sahide won this trend. Also überleg dir mal, Juventus Turin und Paris Saint-Germain so offiziell, also man kann jetzt auf TikTok gehen und diese Videos, ich habe eben gerade noch geguckt, diese Videos sind da und jetzt muss man halt sagen, also wir hören gleich mal in ihr neues Lied rein, sie hat jetzt 4 Songs released, 4 und die ist jetzt auch nicht so aus der krassesten Connection raus entstanden oder so, dass die so mit allen so Features hat oder sowas, ja. Und die hat aktuell 2,1 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Also das zeigt halt auch, dass sie diese Riesenmasse, die sie auf TikTok hat oder diese Riesen-Community, auch bewegen kann nach Spotify. Und hey, ich, also ich komme später noch zu allem rund um sie. Es gibt auch super viel Kritik und alles mögliche und sowas, ja. Aber ich muss sagen, also das, was ich eben erwähnt habe mit, oh, war ja Prada-Cup so teuer, aber muss versteuern und so, diese Lyrics bleiben halt auch einfach hängen. Also ich fühle die Songs sehr krass. Ich finde die sehr, sehr geil irgendwie. Ich habe die neulich so ein bisschen so beim so Pre-Party so angemacht und irgendwie wurde das dann so eine so miese Hymne und ich, also das ist halt so Mucke, wo ich mir voll vorstellen kann, wenn man so irgendwann, du bist im Club, auf Festival, was weiß ich, und zufällig kommt dieser Song und wenn dieser Part kommt mit Oh Weia, dann drehen alle durch. Also so Hymne-Musik ist das, finde ich. Aber gut, also wir machen es jetzt, wie wir es davor gemacht haben. Und zwar, Sahide hat jetzt ihren vierten Song released und der Song heißt Sahide Did It Better und da hören wir jetzt mal rein. Let's go.
Lehrer fragen, was ich für ein Deutsch in meinem Part schreibe. Glaub mir, diese Fame hat auch Nachteile. Internet, Maschkal, ballert auf lautlos. Real Life, Shutdown, so wie in Taunus. 14, wenn du auf meinen Ausweis guckst. Mona Lisa Motion, weil ich lauf in Clubs. Kriege Kompliment von andere Kontinent. Ich weiß nicht, wer die sind, but I won this trend. Bei uns essen alle aus einem Teller. Deutschland hat einen neuen Bestseller. Mein vierter Track, safe, ein Banger. Tamam, ihr macht gut, doch Sahide did it better.
Yes, Sahide mit ihrem vierten Song, Sahide did it better. Und sie ist ja jetzt genau schon auch darauf eingegangen, was du gerade noch erzählt hast, ne, mit dieser Line so von wegen Sahide won the strand von Leuten aus dem anderen Kontinent, so. Krass. Also wild mit 14 Jahren, dass es da so abgeht und um das auch nochmal so einzuordnen, weil am Anfang konnte man, glaube ich, auch denken, ey, das ist vielleicht so ein, zwei TikTok-Lieder, die da durch die Decke gehen, aber jetzt so ihr Release hat mehr Streams auf Spotify als Big Bro von Shindy zum Beispiel, also dieses zweite Lied, das, wo wir nicht reingehört haben heute, als Samra, als La Cassette, als Bowser, die alle am Freitag released haben, und das sind jetzt so die großen Namen, die am Freitag released haben, ne? Also die ist schon irgendwie am Start und wird auch viel von Rappern supported im Sinne von, ich meine, wir haben gesagt so, ey, die hat jetzt keine Features oder sonst irgendwas, aber, und wird eigentlich auch nicht supported von denen, aber ich meine damit so, sie kriegt ja unnormal viel Hate. Also ich lese so viele Kommentare, wo sich Leute drüber aufregen, ja, die ist 14. Ich weiß gar nicht ganz genau, woher so dieser krasse Hass kommt. Das ist einfach so ein kleines Mädchen, was halt irgendwie tanzt und Musik macht. Ich weiß gar nicht, wie man da so krass ausrasten kann darauf. Aber ich habe viele Interviews jetzt gesehen, wo Rapper danach gefragt wurden und oder auf TikTok die Sounds von Sahide verwenden, irgendwie Nura zum Beispiel oder Samra habe ich gerade im Kopf, die so Props gegeben haben. Und ich meine, wenn ein Crow sein Beat freigibt, dann sieht der da ja auch irgendein Talent drin. Also viele sehen schon dieses Krasse und Verrückte, was Sahide wahrscheinlich hat, oder ne, dass diese Lines halt so hitten, wie man jetzt auch gemerkt hat. Das muss ja schon irgendwas sein. Und trotzdem denke ich manchmal, wenn jemand so jung, so erfolgreich ist, dass ich so das Gefühl habe, das tut mir fast schon leid für die Person. Also so, ich will so, dass dieser Hate sowieso aufhört, aber ich meine, aus einer anderen Sicht tut es mir leid. Weil ich denke mir so, wir haben so häufig gesehen, was jetzt so mit so einem Data Love, ne? Der war mit 14 bei UFO gesigned. Dann, wo ist der jetzt so? Ich krieg nur so mit bei Instagram-Stories, dass der Krisen hat und alles drum und dran. So, wenn dein Leben mit 14 schon so heftig ist, was soll da noch kommen?
Ja.
Und du kannst ja nur fallen, wenn du schon so hoch fliegst zu diesem Zeitpunkt. Deswegen denke ich mir immer so, ey, am schönsten ist, glaube ich, wenn man überhaupt irgendwann Fame wird und es unbedingt möchte, dass es dann erst später kommt, aber dass man so eine normale Kindheit und Jugend hat. Und ich glaube, da sind ein paar mehr Nachteile noch mit dabei, als dass die Lehrer fragen, warum sie im Unterricht Songs schreiben.
Ich frage mich da auch immer, ob wir da so ein bisschen so ein Boomer-mäßiges Denken haben oder ob sich einfach auch so die Zeiten so krass verändert haben. Weil, wie du sagst, wenn ich daran denke, was ich mit 14 gemacht habe, also das war so, wo man wirklich noch so gespielt hat. Also, ja, so, weißt du, wie ich meine? Also so
mäßig, ja.
Mit 15, 16 ist man dann so ein bisschen vielleicht wild geworden, wenn man so ein bisschen frühreif war. Aber so mit 14 hat man eigentlich noch so Da war man noch so Kind einfach. Aber ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, wie das jetzt ist, ob sich das so krass verschoben hat, dadurch, dass man halt in der Regel, keine Ahnung, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man schon Zugang zu Social Media hat und sowas. Also vielleicht ist es halt auch so ein bisschen anders heutzutage. Was ich gesehen habe, also es gab ein Video von Puls Musikanalyse zu Sahide und da haben sie die Kritik gegen sie in drei Punkte zusammengefasst. Nummer eins war, dass sie sich selbst als Baddie bezeichnet, also so zum Beispiel bei Ballad auf Lautlos, was so einer ihrer größten Hits von den drei Songs, die da vorauskamen, war, da rappt sie halt so Baddie, French Nail, Sturdy, London, Japa, ihr habt es wahrscheinlich alle gehört, ja, und das war halt dann so dieses, okay, so du bist 14, so du bist keine Baddie, und da hat sich dann aber auch zum Beispiel Nura, die du gerade erwähnt hast, sehr stark gemacht für Sahide und hat gesagt, ey, wenn irgendein 14-jähriger Junge rappt, dann nennt er sich auch King und der Baba und was weiß ich. Und sie nennt sich halt eine Baddie, aber halt so als, das ist halt auch irgendwie so ein Slangwort und sowas, was man halt einfach sagt, so in der Art, weißt du, so irgendwie, ja. Und dann gab es noch einen Kritikpunkt irgendwie, dass sie anscheinend auch während Ramadan Tanzvideos gepostet hat und das wäre so nicht erlaubt, das wäre quasi ein Fastenbrechen, falls sie eine gläubige Muslima ist, und kann ich jetzt nicht viel zu sagen, also ob sie es irgendwie vorher recorded hat oder so, aber das war anscheinend auch einer der Kritikpunkte, warum die Leute es in den Kommentaren so abgeben, und dass sie ihre Songs nicht selber schreiben würde. Was aber auch, also ich glaube, das Ding müssen wir jetzt nicht mehr aufmachen, so als Kritikpunkt. Und ich muss sagen, ich höre auch immer diese Kritik und ich habe mir jetzt im Vorfeld auch noch ein YouTube-Video angeguckt dazu, wo was auch darum ging, da wurde dann zum Beispiel noch ihr Manager, dieser Serdar, irgendwie so ein bisschen kritisiert, von wegen, ja, der ist 35 und was macht der hier mit einer 14-Jährigen und bla bla, und er ist irgendwie dieser Manager von diesem Tanzstudio. Ich muss aber auch sagen, und vielleicht habe ich es nicht gecheckt, dann korrigiert mal bitte und schreibt uns oder sowas, ja. Aber abgesehen davon weiß ich nicht so ganz, was das Problem ist. Ich finde, ich bin genau bei dir. Ich finde auch, das Krasseste, was man daran kritisieren könnte, ist, dass sie 14 ist und dass man halt als 14-jähriger Mensch einfach andere Sachen haben sollte oder Interesse als irgendwie, wer fährt im Ferrari durch Paris und was weiß ich, was so, geh ich spielen. Das ist so meine Kritik. Aber die anderen Sachen so, ich weiß, dass man das so formulieren kann, als wäre das was ganz Schlimmes, aber so ganz check ich es nicht. Und umgekehrt, das, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass sie teilweise so von außen her so sexualisiert wird. Also da wurde dann in diesem Kritikvideo, was ich gerade erwähnt habe auf YouTube, so Videos eingeblendet, wo Leute auf TikTok einen Zusammenschnitt aus ihren Tanzvideos gemacht hat und dann halt so wie so, look at this sexy woman, she has no, was weiß ich, Partner oder was weiß ich was, ja. Und dann sieht man halt, wie sie so tanzt, wie so ein Zusammenschnitt. Aber so, sie ist da jetzt nicht freizügig oder sonst so, sie tanzt halt so zu Hip-Hop, was viele 14-Jährige machen. Ich war auch da in so einer Tanzschule und sowas, ja. So, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So, ich finde, das ist eher das Schlimme, auch wie, was sie teilweise abbekommt für eklige Äußerungen und sowas aus dem Internet einfach. Also, naja, also zusammengefasst, ich muss sagen, ich feiere ihre Musik. Ich finde es kritisch, mit 14 schon so weit zu sein, wie du gerade gesagt hast, aber, also keine Ahnung, zum Beispiel Lil Bow Wow, ich weiß, ob der verkackt ist, der hat, glaube ich, mit 13 Musik gemacht, habe ich damals sehr viel gehört. Ich glaube, dem geht's ganz gut, aber ich weiß es auch nicht, ja, so, aber es kann auch gut gehen, gibt auch Kinderstars, denen es gut geht, und ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt, wo die mit dieser Dance-Crew so in London waren, das sah für mich alles gut aus, als ob die einfach eine coole Gruppe sind, die zusammen Spaß haben und halt gerade mega den Erfolg fahren. Also so bisher sind für mich noch keine mega Red Flags zu erkennen und deswegen feiere ich Sahide.
Dadurch, dass das ja auch so eine bestehende Tanzcrew ist und daraus dann eher erst dieses Rap-Ding entstanden ist, ist es vielleicht auch nochmal so, ey, man hat da so seine Gruppe und seine Base und die wussten auch nicht, dass das alles so erfolgreich wird, und da mischen sich jetzt vielleicht auch nicht zu viele neue Leute ein. Man kann natürlich sagen, aber das hätte man auch bei allen möglichen anderen Stars sagen können, wenn halt sowas ist wie so, ey, die kriegt jetzt so ihre Texte geschrieben. Dieses Fass an sich braucht man, glaube ich, nicht aufmachen, aber dann so diese Frage so, okay, wild, aber ist es dann nicht irgendwie ein bisschen krass, so jemand 14-Jähriges so krass dann so als Also weißt du, so darüber dann so zu gehen, dass man jemanden als Star positioniert und das halt so dadurch pusht, so das könnte man dann vielleicht so als Kritikpunkt damit einbringen. Aber ja, ich denke mir so, ey, lasst die Leute machen, solange es ihr damit gut geht. Wie gesagt, ich glaube so, es ist nicht geil, in dem Alter schon so einen Fame und alles drum und dran zu haben. Und das wird einem schwer, das wird es einem im Leben schwer machen, aber ich meine, wenn das so bei denen alles passt und läuft, finde ich es auch überzogen, dass man in den Kommentaren so ausrasten muss und sich so drüber aufregen muss. Da gibt es auf jeden Fall Wichtiges und Schlimmeres, weil letztendlich kann man es ja auch immer ignorieren und weghören. Bei mir selbst, muss ich sagen, hat es noch nicht so diesen Effekt gehabt, wo ich so dachte, so boah, und jetzt Bock, Sahide zu pumpen, so, also so. Für mich hat diese Musik wirklich so diesen TikTok-Sound-Vibe, aber nicht diesen Vibe von wegen, ich will mir die Lieder irgendwie so auf Dauerschleife geben oder mehrmals anhören. Aber ich bin gespannt, was sich daraus noch alles ergeben kann, wenn dann so Features auch mit gestandenen Rap-Artists kommen. Mhm. Ja, wir werden sehen.
Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil du gemeint hast mit so Support aus der Szene. Sie hat aber auch ein bisschen schon Beef in der Szene gehabt. Also zum Beispiel Lacassette hat gegen sie geschossen, habe ich gesehen. Und auch Haftbefehl hat anscheinend, da habe ich aber nicht so ganz den Beweis dazu gefunden, nur ganz viele Headlines irgendwie, aber jetzt nicht so den hundertprozentigen Beweis, dass anscheinend Haftbefehl ihr Musikvideo hat sperren lassen. Und zwar hat sie ja diese Lyrics, dieses Chabos wissen, wer Sahide is you, so diesen Ding. Und anscheinend hat er deswegen den Song, ja, ist das Mona Lisa?
Habe ich auch mitbekommen. Chabos wissen, wer der Babo ist.
Ja.
Aus dem Grund. Aber was war mit Lacassette?
Der hat einfach nur so gegen sie geshootet. Also so in der Story ihren Song angemacht und so Lack, wer bist du? Und sowas irgendwie so.
Ah, okay. Ja. Wild. Ja, okay. Das war soweit der musikalische Part. Dann kommen wir mal zu einer etwas ernsten Sache. Wie ihr alle mitbekommen habt, ist vor ja jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen Ratar auf tragische Art und Weise gestorben. Und auch so, dass es überraschend kam, man nicht genau weiß, was dafür die Gründe waren. Und wir haben dazu ja auch eine Sonderfolge gemacht, einfach um uns von ihm als Fans zu verabschieden. Und ich muss ehrlich sagen, so richtig habe ich das auch noch nicht realisiert. Und wir möchten ja auch auf gar keinen Fall das ganze Thema irgendwie ausschlachten und haben uns ja auch versucht, auf Social Media da zurückzuhalten. Unsere letzte Folge dann ja auch so ohne Werbung gemacht und so. Allerdings gibt es jetzt aber ein paar Punkte, die gerade für Aufruhr sorgen und eben auch Personen aus dem engen Ratar-Umfeld sich gerade offiziell positionieren. Deswegen ist es natürlich auch irgendwie unsere Pflicht als Deutschrap News Podcast, euch darüber zu informieren. Ja, also, wo fängt man am besten an? Hallo Selam, kennen viele von euch wahrscheinlich als Ratars ständigen Begleiter, so eine Art Personenschützer. Man wusste auch nie ganz genau, wie so deren Verhältnis ist, aber die kamen eben immer einem rüber wie so 2 Freunde. Hallo Selam war wirklich überall, also bei Ratar, bei Enno auf den Touren, Mero, SSIO, der war irgendwie in vielen so Social Media Stories dann mit dabei. Und Hallo Selam hat jetzt schon vor längerer Zeit auch bekannt gegeben, dass ein Buch von ihm rauskommen wird. Niemand schlägt so hart zu wie das Schicksal, aber ich habe es versucht. So heißt das Buch, geschrieben von Dennis Sand, der ja auch der Autor von vielen Deutschrap-Büchern ist. Und es stand eben fest, dass dieses Buch am 2. Juni erscheinen wird. Und dementsprechend ist jetzt Hallo Selam auch gerade auf Promotour und hat zum Beispiel das erste Interview zu dem Buch tatsächlich an dem Tag aufgenommen, wo Ratar verstorben ist, wo er aber noch gar nichts davon wusste und wo noch niemand irgendwie davon was wusste. Und ja, irgendwie sind auch die ganze Zeit schon so Gerüchte im Umlauf gewesen, dass Hallo und Ratar gar nicht mehr wirklich so befreundet waren. Also Hallo soll Ratar vor seinem Tod entfolgt sein, hat irgendwie Bilder gelöscht, aber vieles, muss ich ehrlich sagen, ist halt so in den letzten Wochen, hat man dann in irgendwelchen TikTok-Kommentarspalten gelesen und es war so nie irgendwas Verifiziertes, wo man jetzt so wirklich davon ausgehen konnte, das stimmt wirklich. Aber das Ganze wurde jetzt extrem gepusht, weil plötzlich Sprachnachrichten aufgetaucht sind, die anscheinend von Ratars Mutter sein sollen. Und Ratars Mutter hatte zum Beispiel auch auf der Beerdigung ein Interview gegeben an so die Allgemeinpresse und da hat man sie reden hören und die Stimme klingt schon ähnlich. Klar weiß man auch in Zeiten von KI immer nicht, was gerade echt ist und was nicht und woher die jetzt plötzlich auftauchen. Der Ursprung davon ist auch so ein bisschen unklar. Aber sie hat in diesen Sprachnachrichten kurz zusammengefasst so gesagt, so man soll das Buch von Ralo auf keinen Fall kaufen, nicht supporten, er darf sich nicht als Freund von Jiva, also von Ratar, verkaufen. Er hat versucht, irgendwie in den Monaten davor das Leben von Jiva zur Hölle zu machen. Sie hat auch erwähnt, dass Ratar 60 Lieder aufgenommen hat und dass diese Musik auch noch rauskommen wird. Mhm. Und hat so vor, also da waren wirklich schwere Vorwürfe in diesen Sprachnachrichten drin, wie dass ihr Ralo sich bei der Beerdigung irgendwie so dahingeschlichen haben soll, unter den Sarg und den auch mitgetragen haben soll. Und sie hat eben auch krass gesagt, dass der Buchverlag das mittlerweile extrem bereut, dieses Buch mit Ralo gemacht zu haben. Und die haben das nur gemacht wegen Jiva, weil der sich dafür eingesetzt hat. Und auch Dennis Sand hätte sie geschrieben und hätte halt, also dem Autor, ne, hätte sie geschrieben und hat gesagt, hey, könnt ihr das nicht wenigstens 2 Monate später rausbringen? Und er hätte, aber ja, er hat das irgendwie dann auch gesagt, so, ey, er will jetzt halt auch irgendwie noch Geld damit verdienen oder irgendwie so. Das habe ich nicht ganz verstanden, diesen Part, aber so habe ich es dann so interpretiert. Und genau, diese Sprachnachrichten sind aufgetaucht und da hat Ratars Mutter auch gesagt, ja, ihr könnt die auch veröffentlichen, an wen auch immer sie die geschickt hat. Aber sie hat auch gesagt, es ist fein für sie, wenn die Sprachnachrichten veröffentlicht werden, weil sie eben nicht will, dass Ralo Selam sich in der Öffentlichkeit gerade als Freund von Ratar positioniert.
Ja, das ist echt heftig. Also manche Teile, die du gerade erzählt hast, wusste ich auch noch gar nicht, irgendwie mit so unter den Sarg geschlichen und was weiß ich. Das sind ja echt heftige Vorurteile. Und man muss ja auch sagen, es ist ja so ein kritisches Thema, dass, sagen wir mal, es würde stimmen, was sie sagt, dann ist es ja so heftig, ne? Und sagen wir mal, es würde nicht stimmen, was sie sagt, dann ist genau, ist ja super schlimm für ihn, dass diese Beschuldigungen jetzt im Raum stehen und sowas, weißt du, also so, es ist so egal, wie man es dreht und wendet, jetzt so voll das verzwickte Ding. Ich habe das auch davor in so vielen Kommentaren gelesen, häufig auch so auf Twitter und so, dass Leute das halt geschrieben haben, also irgendwie, ja, dass halt die Freundschaft zu Bruch gegangen ist und vor allem auch habe ich halt häufig diese Anschuldigung gelesen, dass Ralo Selam anscheinend Ratars Familie bedroht haben soll, nachdem die Unternehmen von ihm insolvent gegangen sind und er dann Ralo Selam nicht mehr habe bezahlen können und dann hätte er quasi die Familie bedroht. Das habe ich relativ häufig gelesen, aber war dann auch die ganze Zeit so am Gucken irgendwie, hey, was postet Ralo Selam jetzt und sowas, ne? Und vielleicht, damit wir die Story mal kurz zu Ende erzählen, also Ralo Selam hat jetzt auf Instagram ein sehr langes Statement gepostet. Ich würde es aber der Vollständigkeit halber einmal doch schnell durchlesen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und dann können wir mal drüber sprechen. Also, erstens, ich höre immer wieder, wie meine Freundschaft zu Jiva in Frage gestellt wird. Ich war die letzten 10 Jahre beinahe jeden Tag an der Seite von Jiva. Ich habe für Jiva mehrfach mein Leben riskiert. Auf mich wurde geschossen. Ich saß im Gefängnis. Ich habe alles für diesen Mann gemacht. Nicht, weil ich dafür bezahlt wurde, sondern weil er mein Bruder war. Und genauso hat er alles für mich gemacht. Wahnsinnig viele Dinge, für die ich ihm mein Leben lang dankbar sein werde. Natürlich haben wir uns auch mal gestritten, so wie Brüder sich streiten und wieder vertragen. Aber ich habe diesen Mann geliebt. Er ist der Patenonkel von meinem Sohn und ich bin der Patenonkel von seinem Sohn. Er war letztes Jahr im November noch auf dem Geburtstag von meinem Sohn mit seiner Familie. Wir hätten keinen Kontakt mehr über Jahre und ich würde ihn für mein Buch ausnutzen. Ich habe meine Autobiografie rausgebracht. Natürlich ist und war Jiva ein Teil meines Lebens. Ich habe in meinem ersten Post nach seinem Tod sogar geschrieben, dass wir erst Feinde waren und danach Brüder wurden. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht bestrebt bin, irgendwas schön zu reden. Ich bin, wie ich bin. Ich nutze keine Gelegenheit aus. Jiva war involviert. Zudem wusste ich nicht einmal, dass ich auf der Beerdigung nicht erscheinen durfte. Ich streite nicht ab, dass mich Menschen ohne Jiva gekannt oder nicht gekannt hätten. Ich bin zutiefst enttäuscht über die ganzen hasserfüllten Menschen, warum man versucht, in das Hack anderer Menschen zu gehen. Zweitens, was noch viel schlimmer ist, das Gerücht, ich hätte gedroht, ihm oder seiner Familie etwas anzutun. Das ist einfach unmenschlich und krank, wie man die Realität so verbiegen kann. Ich wollte diese Geschichte nicht erzählen, aber ich tue es dennoch. Einfach, damit ihr versteht, wo das herkommt. Jivas Firma ist insolvent gegangen. Das ist kein Geheimnis. Und es ist auch kein Geheimnis, dass es Leute gab, die ihr Geld haben wollten. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht und es geht mich auch nichts an. Aber in den letzten Monaten gab es immer wieder Momente, wo Jiva einfach weg war, nicht erreichbar, niemand kam an ihn ran. Ich verstehe das auch. Der Mann hatte viele Sorgen. In dieser Zeit meldete sich jemand bei mir, ihm wurde gedroht und ich wollte nur helfen. Er war selbst für mich nicht mehr zu erreichen. Weil ich Angst um seine Existenz hatte, war ich im Januar bei ihm zu Hause, weil er sich von der Außenwelt abgeschottet hatte und ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Ich wollte lediglich vermitteln, weil es bekannte Menschen aus Köln waren, die sich an mich gewandt haben. Ich habe mich für ihn mit den Leuten an den Tisch gesetzt, damit diese endlich aufhören. Mehr war das nicht. Selbst das hat mit mir nichts zu tun gehabt. Drittens, und der dritte Vorwurf ist, dass ich ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Werbung für mein Buch mache. Ich verstehe das. Ich verstehe, wie das wirkt. Und glaubt mir bei Gott, mir fällt das gerade alles andere als leicht, in Interviews zu sitzen. Aber dieses Projekt ist seit langer Zeit in Planung. Ein Buch ist nicht einfach irgendein Spotify-Album, was man mal eine Woche oder einen Monat später online stellt. Ein Buch wird geschrieben, es wird gedruckt, es wird an tausende Buchhandlungen ausgeliefert. Das sind Prozesse, die über Monate gehen. Wir haben das Release-Datum im November festgelegt und zwar mit Jiva zusammen. Jiva war in der Planung des Buches involviert. Er kannte das Buch. Von der ersten bis zur letzten Seite. Ihr könnt Dennis Sand, in Klammer den Autor des Buches, fragen. Jiva war derjenige, der dieses Projekt am allermeisten vorangetrieben hat. Ich habe mir dieses Timing auch anders vorgestellt. Aber es ist so, wie es ist. Wir haben Verträge geschlossen, wir hatten Termine vereinbart. Daran habe ich mich zu halten. Jeder von euch hat schon mal einen geliebten Menschen verloren. Aber niemand geht deswegen 40 Tage nicht mehr arbeiten und lässt alles liegen. So gerne man das auch tun würde. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Und zum Schluss, ich weiß natürlich, wo das kommt. Diese Gerüchte, die gerade nicht nur über mich in die Welt gesetzt werden. Und wir werden uns hier nicht auf dieses Level begeben, auf dem Rücken meines toten Freundes irgendwelche schmutzige Wäsche zu waschen. Aber Leute, tut mir einen Gefallen. Denkt doch einfach mal 2 Minuten nach. Glaubt ihr wirklich, dass Jiva in Anführungszeichen keinen Cent an seinem Film verdient hat? Glaubt ihr wirklich, dass ich, der jeden Tag an seiner Seite war, mit dem Tod bedroht habe? Bitte denkt nach. Ich habe zu Allah gebetet, du bist mein Richter und mein Anwalt, du kennst die Wahrheit. So, ein sehr umfangreiches Statement.
Yes, also ich finde, so aus dieser Perspektive von außen ist es super schwer, da irgendwie was zu wissen, rauszulesen. Ich finde es richtig schlimm, wie viel auch im Internet einfach so rumspekuliert wird in so Kommentarspalten, weil man sich dadurch auch so leicht dazu verleiten lässt, dann dadurch irgendwie zu meinen, irgendwas zu wissen. Wenn man sich jetzt einfach darauf beruht, auf diese Sprachnachrichten, die ja von der Mutter anscheinend kommen und von dem Statement von Khalo Selam, muss man eigentlich zusammenfassend sagen, dass die Geschichten recht deckungsgleich sind. Also Khalo widerspricht ja überhaupt nicht so krass den Sprachnachrichten der Mutter. Also wahrscheinlich ist irgendwas an diesen Sprachnachrichten dran und es scheint wirklich die Mutter zu sein, weil ansonsten hätte Khalo Selam ja ein ganz anderes Statement veröffentlicht. Mhm. Was natürlich so ein Knackpunkt ist, ist diese ganze Geschichte mit so hier Geld schulden oder nicht, aber auch da kann man sagen, es geht zumindest, scheint da irgendwas im Busch gewesen zu sein, so, ne? Khalo sagt jetzt so, ey, ich wollte nur vermitteln. Die Mutter sagt so, Khalo hat Jiva das Leben zur Hölle gemacht. So, aber an sich passt es trotzdem so von diesem Zeitstrang, dass so in den letzten Wochen und Monaten da irgendwas war und ja, es um irgendwie Geldprobleme ging. So, man weiß jetzt nicht ganz genau, welche Stellung da Khalo Selam drin hat. Er hat sein Statement veröffentlicht und gesagt, wie er dazu steht. Und die Mutter hat es eben anders dargestellt, sozusagen. Das weiß man jetzt so von außen natürlich nicht. Und auch diese Geschichte mit dem Buch bestätigt ja auch die Mutter sozusagen. Also die sagt ja auch so hier, ja, Jiva hat das Ganze in die Wege geleitet und das war schon ursprünglich halt mitgeplant von Rata, der eben zusammen mit der Khalo Selam da das vermittelt hat und dass Selam jetzt eben sein Buch rausbringt. Und auch das bestätigt ja Khalo, aber man weiß halt nicht ganz genau, was jetzt in den letzten Monaten los war, aber an sich sind die Sachen für mich schon deckungsgleich, wie sie jetzt erzählt wurden.
Stimmt. Ja, hast recht. Ich meine, was man nicht weiß, ist diese mit der Freundschaft zum Beispiel, was jetzt so in jüngster Zeit war. Genau. Darauf geht er ja auch nicht ein sozusagen, weil laut seinem Statement weiß man nur, dass vor einem Jahr waren die noch bei dem Geburtstag von seinem Sohn, also dem Paten, Patenkind von Ratar dann sozusagen. Was danach war, lässt er ja so ein bisschen aus, widerspricht er ja auch nicht so ganz. Ja, also wie du gerade sagst, ne, das mit dem Drohen kann man ja auch, gibt es immer zwei Seiten, wie man sowas wahrnimmt irgendwie.
Ja. Ist ja auch die Frage, also so irgendwo die Mutter wird ja Kontakt zur Frau von Ratar haben, die wird ja schon irgendwie Infos aus erster Quelle haben. Andererseits kann man sich ja auch fragen, so wie genau weiß eine Mutter über die Geschäfte von seinem Sohn Bescheid oder über das aktuelle Verhältnis gerade so. Das sind ja wirklich, also man kann das in verschiedene Richtungen denken und ich glaube, von außen hin wird man da jetzt nichts erfahren und es wäre ja jetzt irgendwie auch, ne, man ist schon so krass in diesem Ding drin, dass man sich denkt, oh, warum kann da nicht jemand anderes irgendwie ein Statement dazu machen? Man will das eigentlich so alles Gutes und so, aber ich hoffe einfach, dass es damit jetzt auch dabei bleibt und nicht weiter irgendwie da noch weiter gegraben wird und noch dort ein Statement und die Person äußert sich, sondern dass es hoffentlich irgendwie intern geklärt wird und man sich vielleicht aussprechen kann und all diese Missverständnisse aus dem Weg räumen kann, die da eventuell existieren. Ich meine, wo wahrscheinlich so ein gerechter Kritikpunkt ist, ist zu sagen so, hätte man das Buch nicht wirklich verschieben können, hätte das jetzt wirklich rauskommen müssen, gab es da nicht eine andere Lösung? Ich meine, es wird auch viel spekuliert über dieses eine Interview, was er eben vor Ratars Tod aufgenommen hat, das dann danach rausgekommen ist bei PA Sports und Fahrt, wo anscheinend Stellen rausgeschnitten wurden, wo man sich dann gefragt hat, okay, was wurde da rausgeschnitten? Aber es kann auch da natürlich in alle möglichen Richtungen gehen.
Ja.
Was mich halt wundert, ist so dieser Abschnitt ganz am Ende, wo er sagt so, ich weiß natürlich, woher das kommt, diese Gerüchte, die gerade nicht nur über mich in die Welt gesetzt werden. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das hört sich nicht für mich so an, als würde er jetzt so auf die Mutter von Ratar gehen, die zwar diese Sachen, ne, jetzt diese Sprachnachrichten da gemacht hat, sondern es hört sich für mich eher wie was an, als würde da noch irgendeine Partei im Spiel sein, die probiert vielleicht der Familie irgendwas zuzureden, was die Familie machen soll oder so. Zumindest hört es sich für mich so an, dieses so, hier, da werden Gerüchte in die Welt gesetzt und irgendwas passiert dann. Weil er ist ja danach dann auch noch mal drauf eingegangen auf, Leute, tut mir einen Gefallen, denkt doch einfach mal 2 Minuten nach. Glaubt ihr wirklich, dass Jiva keinen Cent an seinem Film verdient hat? Glaubt ihr wirklich, dass ich, der jeden Tag an seiner Seite war, ihn mit dem Tod bedroht habe? Und dieses, dass Jiva keinen Cent an seinem Film verdient hat, war auch ein Statement von der Familie, die über den Goldman-Account vor einer Woche circa gepostet hat, dass Warner jetzt den Ratar-Film Rheingold in die Kinos bringt und die eben auch gesagt haben, man soll das nicht supporten, weil Jiva hat mit dem Film kein Geld verdient. Mhm. Also das ist, finde ich, nochmal ein krasses Mysterium, was damit reingebracht wird, wo man wirklich nicht weiß, wo steckt da jetzt gerade die Wahrheit, weil warum sollte denn die Familie sowas posten? Ich finde, da gibt es gar keinen Anlass, dass die Familie, dass die Mutter jetzt solche Sprachnachrichten macht oder die Familie in die Instagram-Story postet, man soll das nicht supporten, wenn das nicht der Wahrheit entsprechen würde. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon irgendwie so ein Puzzleteil dort dazwischen, wo man sich fragt, was geht da ab?
Also ich habe mal gelesen, dass bei solchen Biografien es halt häufig so ist, dass diese Produktionsstudios mit so einem Buyout die Rechte an der Story von jemandem erwerben. Und das ist quasi wie so eine einmalige Transaktion. Und dann haben sie die Rechte und können diesen Film drehen und veröffentlichen und theoretisch, also jetzt aus der rechtlichen Brille, immer wieder in die Kinos bringen und immer wieder bei Netflix oder was weiß ich, wo sie wollen, ausspielen sozusagen. Das ist aber vertraglich so geregelt und das ist halt, nachdem man das annimmt, dann auch in Anführungszeichen fair, weil man hat sich darauf geeinigt, die Geschichte zu verkaufen. Das könnte eine mögliche Interpretation sein, wo aber die Familie von Ratar dennoch meiner Meinung nach moralischem Recht ist, weil man, also wenn jetzt zum Beispiel, also es ist jetzt passiert, was passiert ist und kurz danach postet Warner, dass sie diesen Film jetzt wieder in die Kinos bringen, um natürlich diese Sensation so ein bisschen kommerziell auszunutzen. Und es kann sein, dass Ratar zwar fair dafür vergütet wurde, weil es diesen Content-Buyout gab, also weil die haben ihm die Story einfach abgekauft und fertig. Und trotzdem die Familie jetzt aber sagt, ey, das ist ja komplett pietätlos, jetzt zu sagen, wo Ratar verstorben ist, ganz groß anzukündigen, ey, wir bringen den Film wieder zurück in die Kinos. Natürlich mit dem Hintergedanken, damit Geld zu verdienen und sie verdienen aber nichts daran sozusagen, ja. So, das ist irgendwie eine mögliche Erklärung. Eine andere Erklärung, die ich noch gelesen habe, ist, es gibt manchmal auch so ein anderes Modell, wo Ratar wirklich irgendwie prozentual daran beteiligt ist, wie viel der Film einspielt. Allerdings erst, nachdem die Kosten gedeckt sind. Und anscheinend hat der Film rund irgendwie 10 Millionen gekostet, glaube ich, und so ungefähr 10 Millionen bisher eingespielt. Also er ist gerade break-even. Das bedeutet, er hat bisher noch keinen Cent daran verdient. Kann theoretisch stimmen, wir wissen es nicht, ja, weil er jetzt gerade erst die Kosten gedeckt hat und alles, was da jetzt darüber hinauskommt, würde dann die Kosten decken. Das würde aber dann eigentlich nicht so ganz zu dem passen, was jetzt die Familie gesagt hat, weil dann würden sie ja jetzt quasi bald was daran verdienen. So. Aber, ja.
Also, wissen wir nicht, was da alles im Hintergrund ist. Wie gesagt, man kann echt nur noch mal betonen, dass ich hoffe, dass jetzt keine Schlammschlacht da in der Öffentlichkeit weiter ausbricht, sondern irgendwie alles geklärt werden kann. Von außen her kann man nicht wissen, wer wie im Recht ist. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte und es wird definitiv nicht besser gemacht, je mehr in den Kommentarspalten auf Social Media spekuliert wird. Ja. Und ja, deswegen glaube ich, sollte man der Familie und allen engen Freunden einfach den Raum lassen zur Trauer und nicht dahin drängen, immer wieder Statements machen zu müssen.
Ja. Ja, vielleicht eine positive Nachricht noch zum Schluss, um das Ganze ein bisschen aufzufangen. Und zwar, vielleicht habt ihr auch in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder Sios Instagram-Account angeschaut und einfach, keine Ahnung, in der Neugier, dass da irgendwas kommt. Zumindest war es bei mir so. Und irgendwie ist komplett ein Post von ihm an mir vorbeigegangen. Also man muss ja dazu sagen, man hat jetzt jahrelang nichts von ihm gehört. Also gar nichts, überhaupt gar nichts irgendwie. Und vor 10 Tagen, also heute, wo wir aufnehmen, ist der 26. Mai. Am 16. Mai hat SSIO über seinen eigenen YouTube-Account ein YouTube-Shorts gepostet, wo man ihn auf der Bühne sieht, auf einem Live-Konzert. Und die Caption war: Ich glaube, ich muss zurückkehren. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist zumindest mal eine schöne Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe. Also,
ich meine, ich habe sogar mitbekommen, dass er jetzt so ganz, ganz viele alte TikToks auf YouTube Shorts gerade immer wieder hochlädt.
Ja, das ist doch schon mal was. Also, das wäre natürlich krass. Also, wenn Sio wieder zurückkommt, da haben wir auf jeden Fall einen von den Großen wieder da. Und bisher keiner weiß, was da los war, warum so lange nichts kam. Ich bin sehr gespannt, aber ich würde sagen, damit beenden wir mal die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie uns so viele große Themen diese Woche wieder dabei gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt auf jeden Fall diesem Podcast. Damit unterstützt ihr uns genauso wie mit einer positiven Bewertung. Wenn ihr auf Spotify hört, dann hinterlasst gerne so eine Sternebewertung. Wenn ihr auf Apple Podcast hört, dann könnt ihr sogar noch was Liebes dazu schreiben. Diese Vorbereitung für die Folgen mit den ganzen Fakten ist immer eine Menge Arbeit und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns so irgendwie ein bisschen was zurückgeben könnt, wenn ihr wollt. Also macht das gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Jede Woche kommt ein neuer Podcast. Checkt auch unseren YouTube-Kanal aus, wo jetzt immer Video-Interviews mit den Rappern erscheinen. Checkt auch unseren Instagram-Account aus für Daily News und damit sage ich, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag, wir hören uns. Macht's gut.